Erstmal einen wunderschönen guten Morgen zum zweiten Tag vom Chemnitzer Linux-Tage 2017. Zum ersten Vortrag heute im Blog Management. Ich begrüße heute recht herzlich Carsten Thiel, Grundlagen im Konfigurationsmanagement. Und somit übergebe ich auch gleich das Wort an den Vortraggebenden.
Ja, vielen Dank. Freut mich, dass doch so viele Interesse haben. Kurz zu mir. Ich bin im Internet manchmal unterwegs als Schildwächter, beschäftige mich beruflich hauptsächlich mit Infrastruktur in den sogenannten Digital Humanities, also Geisteswissenschaften mit neuen Technologien, an der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek, wo wir so um die 30 Server haben, wo wir ungefähr 15 Dienste für Wissenschaftler eben bereitstellen. Worum es hier geht, Konfigurationsmanagement, also insbesondere rede ich über Softwarelösungen und Automatisierung, was man dabei beachten sollte, wenn man sowas anfängt, was für Probleme auftreten können. Es geht allerdings weniger um irgendwie sowas wie ITIL oder so. Klassische Schwierigkeiten sehe ich da gerade. Die so im alltäglichen Betrieb von irgendwelchen Diensten auftreten. Das erste ist so ein bisschen Reproduzierbarkeit, ja, also habe ich eine Dokumentation, ist die Dokumentation auch aktuell und korrekt, steht da wirklich alles drin, kann ich anhand dieser Dokumentation bei Bedarf eine Neuinstallation durchführen, kann ich ein zweites System, ein Testsystem aufsetzen, das genauso konfiguriert ist wie das erste und nicht vielleicht doch irgendwie was Wichtiges übersehen. Oder wenn ich mehrere Systeme habe, dann das Problem, sind die alle einheitlich? Habe ich überall NTP installiert mit den korrekten NTP-Servern, also meine eigenen und nicht irgendwie die amerikanischen, weil Latenzen mag ich nicht, keine Ahnung. Habe ich überall dieselben SSL-Chiffern in meinen Apache-Configs oder Engine-Configs eingestellt? Das ändert sich ja auch regelmäßig mal, was da so sinnvoll ist. Ist meine SSH-Config überall aktuell und sinnvoll? Habe ich da noch irgendwo Standardpasswörter vergeben? Verwende ich etwa noch DSA-Keys? Gab es ja gestern so einen Vortrag, soll man lieber nicht mehr machen. Anderes Problem, so Konfigurationsdrift. Also selbst wenn ich glaube, dass ich weiß, wie meine Systeme konfiguriert sind und ich sie parallel installiert habe, dann weicht das im Laufe der Zeit vielleicht doch mal von irgendwas ab, von meiner Dokumentation ab oder von dem sogenannten Zwilling, der eigentlich gleich konfiguriert ist, weil ich doch mal irgendeinen Befehl nur auf einem Server ausgeführt habe und auch vergessen habe, den zu dokumentieren oder dachte, ich brauche ihn nicht dokumentieren, denn es war ja der falsche Befehl, der hat ja nicht zur Lösung beigetragen, hat in Wahrheit aber irgendwas am System verändert, das mich 3 Monate später ärgert. Also so ein klassisches Fall, ich habe mein Testsystem, dann mache ich irgendwie das Upgrade, läuft alles wunderbar, problemlos. Vielleicht mache ich es auch 2 oder 3 Mal mit vorher Snapshots oder so und dann denke ich, gut, so, heute machen wir es im Produktivsystem und dann fliegt mir alles um die Ohren, nichts geht mehr. Inkompatible Java-Bibliotheken, irgendwelche Java-Bibliotheken, von denen man noch nie was gehört hat, die plötzlich installiert oder nicht installiert sind und sich gegenseitig beißen. Solche Probleme kann man angehen, eben mit Konfigurationsmanagement in dem Sinne, was ich hier erzähle. Also Software, mit denen man die Systeme automatisch konfiguriert, wo ich eben eine Möglichkeit habe zu sagen, so soll mein System aussehen und die Software setzt dann diesen Zustand um, also diesen Wunsch um, stellt den Zustand her, den ich da beschrieben habe. Das kann mir Nachverfolgbarkeit von Änderungen geben. Und zwar in 2 Arten. Zum einen sehe ich, was durch Logging oder wie auch immer, sehe ich, was dieses Konfigurationsmanagement-Tool eben auf meiner Infrastruktur macht, wo die Server wie konfiguriert werden, welche Änderungen vorgenommen werden. Andererseits, kommen wir gleich noch zu, wenn ich sozusagen diese Beschreibung irgendwie versioniere und abspeichere, in Git tracke normalerweise, dann sehe ich auch, wer hat wann welche Einstellungen geändert. Wer wollte, dass welche Änderung passiert im System. Ja, das bringt mir so ein paar Vorteile. Ich kann also jetzt, wenn ich eben diese Beschreibung habe, die mir sagt, so soll der Server aussehen, kann ich das eben von A nach B übertragen. Nicht unbedingt in dem Sinne, dass ich sage, mach mir den Server so, wie der andere ist, sondern indem ich den einen Server so beschrieben habe, kann ich sagen, okay, genau so will ich den anderen auch haben. Ich habe klare Zustände. Alles, was ich beschrieben habe, ist dann genau so konfiguriert oder ich kriege zumindest Meldungen darüber, dass dem nicht so ist. Dass ich also zum Beispiel weiß, wo meine SSL- und SSH-Einstellungen wie gemacht sind. Ganz anderer Punkt ist Skalieren. Also wenn ich eine Änderung auf ganz vielen Servern ausführen will und sei es nur so eine kleine Änderung, wie ich will da einen zusätzlichen NTP-Server oder einen weniger oder sowas und muss das auf irgendwie Hunderten von Systemen machen. Ja, man kann da auch Shell-Skripte schreiben, aber das ist halt auch nicht unbedingt jedes Mal wieder praktisch von vorne anzufangen. Dann dieses Problem Drift, dass sich Sachen über die Zeit ändern, weil man doch mal unbedacht irgendwo eine Konfigurationsänderung gemacht hat. Da spielt auch eventuell das Compliance so ein bisschen eine Rolle, dass man gewisse Vorgaben erfüllen muss, dass eben gewisse Einstellungen in gewisser Weise vorgenommen worden sind im System. Natürlich gibt es auch Nachteile. Der ganz große ist, man hat Systemverwaltung, muss man plötzlich ganz komplett neu denken. Denn man geht jetzt nicht mehr her und loggt sich auf dem System ein und macht da die eine Änderung und startet den Dienst neu und dann geht man ins Wiki und öffnet die entsprechende Seite und ändert dort die Beschreibung von der Config-Datei und dann auch noch die Anleitung, welche Skripte bei der Installation auszuführen sind und dann noch das Skript, was die Änderung macht. Man hat jetzt komplett andere Workflows, man loggt sich unter Umständen gar nicht mehr auf dem Server ein, sondern das macht alles nur noch das Tool. Das Tool verwendet eine eigene Sprache, um das zu beschreiben. Je nachdem, welches Tool ich nehme, ist das eine unterschiedliche Sprache, aber letztlich ist es im Grunde eine Art Programmiersprache, die ich erstmal lernen und verstehen muss. Und wenn ich dann so eine Zeile ändern will, dann ist das unter Umständen gar nicht mehr so trivial. Also ich muss irgendwie überlegen, wie kommt jetzt diese eine Zeile, wo zum Beispiel mein NTP-Server drinsteht, wie mache ich das geschickt, dass das auf allen Systemen passiert. Bei NTP ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn alle NTP-Daemons auf meiner ganzen Infrastruktur mehr oder weniger gleichzeitig neu gestartet werden. Bei anderen Diensten ist es vielleicht schon problematisch. Da gibt es eine Frage. Genau, die Frage ist, wie ist das mit Distributionsabhängigkeit, wenn ich das von einem aufs andere übertragen will? Kann man angehen? Gibt es unterschiedliche Ansätze? Prinzipiell arbeiten ist natürlich von allen Tools, es gibt da eine ganze Reihe von, das wäre diese Liste hier. Die alle versuchen das natürlich zu lösen, da gibt es unterschiedliche Ansätze, wie man es macht. Prinzipiell muss man an vielen Stellen natürlich ein bisschen Hand anlegen. Je nachdem, was man reinschreibt, kommen da nachher noch zum Beispiel. Wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe von Lösungen. CF Engine ist so eine der ältesten. Puppet, etwas jünger, Chef, Salt, Ansible, die dann auch meistens auf verschiedenen Programmiersprachen beruhen, unterschiedliche Ansätze verfolgen. Das sind alles Open-Source-Lösungen, von denen es aber dann in der Regel auch kommerzielle Varianten gibt und je nach Geschäftsmodell sind das dann unterschiedliche Features. Zum Teil ist es so, dass ich sozusagen dieses Überwachen, was passiert eigentlich, wenn ich mein Konfigurationsmanagement-Tool auf meine Infrastruktur loslasse, was da passiert, die Art und Weise, wie ich darüber informiert werde, wie ich das beobachten kann oder so, das ist teilweise eben diesen kommerziellen Varianten vorbehalten oder eben auch so Auditing-Features. Genau, ich erzähle als Beispiel was zu Puppet und Ansible, wobei ich schon gesagt habe, wir machen vor allem Puppet und Ansible wird ja dann, glaube ich, anschließend direkt etwas ausführlicher vorgestellt. Bei Puppet hat man ein sogenanntes deklaratives Manifest. Das ist eine partielle Zustandsbeschreibung, also ich sage, Datei X mit Inhalt Y soll vorhanden sein. Das und das Paket soll installiert oder deinstalliert sein. Das Ganze habe ich irgendwie in Textdateien, die ich eben dann speichere und Git tracke. Das Ganze wird dann in einen sogenannten Katalog kompiliert und der wird dann letztlich angewendet. Ja, also da, und genau da passiert eben bei diesem Kompilieren, passiert dann eben auch diese Übersetzung in Richtung Betriebssystem. Nutze ich da jetzt apt, nutze ich da jetzt YAML? Solche Fragen. Also die Unterscheidung zwischen apt und YAML, da muss ich zum Beispiel nicht drüber nachdenken, das weiß dann Puppet von sich aus. Aber ob das Paket vielleicht anders heißt, das ist eine andere Frage. In der Regel hat man dann einen Daemon auf seinem Server laufen, der sich regelmäßig von dem sogenannten Puppet-Server die Konfiguration holt, die er anwenden will, diesen Katalog. Und dann habe ich eben genau das, ich habe so diese Abstraktion für Benutzer, für Pakete, Services, die ich steuern kann, und ich beschreibe eben Package, Ensure Present, und ich muss nicht mehr sagen, ob das jetzt mit apt oder mit yum oder irgendwas installiert wird. Das kann dann so aussehen, die Datei ec-no-login soll eine Datei sein, es könnte also sozusagen, es könnte auch ein Directory oder ein Link sein, deswegen sagt man hier Ensure File. Ich kann festlegen, welche Rechte die hat. Ich kann natürlich auch noch den Eigentümer, Gruppe und so weiter festlegen. Ich kann direkt den Inhalt reinschreiben. Ich kann aber auch sagen, hol dir den Inhalt von irgendwo anders her. Kann kompliziertere Sachen machen. Ich kann zum Beispiel eben diese Unterscheidung machen nach Betriebssystem. Wenn es ein Ubuntu ist, dann möchte ich das Landscape Common Paket nicht installiert haben. Das ist auf so einem Ubuntu Server per Default drin und führt zu dieser Meldung beim Login, wollen Sie nicht Landscape installieren, um Ihre Infrastruktur zu überwachen? Die Antwort in unserem Fall ist, nö, dafür haben wir ja Puppet. Tatsächlich schreiben wir auch in die MOTD rein, dass wir der Server mit Puppet konfiguriert ist, dass man also vorsichtig sein soll. Für NTP als Minimalbeispiel wieder, da habe ich hier sowas wie: Das Paket soll installiert sein. Ich möchte, dass diese Config-Datei aus diesem Template geladen wird. Und ich möchte, dass der Service NTP läuft und eingeschaltet ist, dass er auch beim Restart automatisch hochkommt. Und dann habe ich da drin noch irgendeine Zeile Notify. Die sorgt dafür, dass, wenn sich die Datei verändert, der Dienst eben automatisch neu gestartet wird. Wenn ich das jetzt auf mein System anwende, dann sieht man hier sozusagen drei Zeilen. Zum einen wird das Paket NTP installiert, also Ensure wurde created. Der Zustand, der von meinem Ensure installed beschrieben wird, der wurde hergestellt. Die Datei wurde verändert von dem, was im Paket mitkam, zu dem, was ich in meinem Template definiert habe. Das sind die Checksummen der Dateien. Ich kann auch später zu jedem Zeitpunkt anhand der Checksumme sagen, Puppet, gib mir mal die Datei mit der Checksumme, die da steht, und kann sie mir eben anzeigen lassen, um zu sehen, was war da vorher drin. Die werden alle gespeichert. Und der Service wurde neu gestartet. Die 18 Sekunden gehen hauptsächlich für den Uprun drauf. Ansible funktioniert ziemlich anders. War auch einer, soweit ich das weiß, einer der Gründe eben für die Erschaffung, dass man viele Dinge eben anders machen wollte als Puppet und Chef, die sich da sehr ähnlich sind. Man hat sogenannte Playbooks, in dem eben die Konfiguration, aber auch die Orchestrierung beschrieben wird. Das sind Skripte, letztlich im YAML-Format. Natürlich kann man da mehr und mehr abstrahieren. Das ist auch so eine Entwicklung. Man hat hier noch ein bisschen mehr Schwierigkeiten mit der Abstraktion. Das sehen wir gleich. Also den Paketmanager muss ich selber unterscheiden, auf welchem Betriebssystem ich dann bin. Aber Ansible hat eben diesen einen wesentlichen Vorteil, dass man die Orchestrierung eingebaut hat, weil man das von einem zentralen System aus letztlich pusht. Genau, Puppet-Orchestrierung ist eines der kommerziellen Features. Und die Architektur eben hier ist nicht so, dass ich eine Software auf dem Server laufen habe, der sich das automatisch holt, sondern ich habe die Software bei mir oder auf meiner Workstation oder wo auch immer lokal laufen und führe das dann per HSSH meine Veränderungen am System durch. Ja, das gleiche Beispiel von NTP. Ich habe also hier meine Tasks. NTP soll installiert werden. Ich möchte die Config hinzufügen und ich möchte den Service managen. Ja, auch hier soll laufen, soll enabled sein. Ich habe hier irgendwo mein Template, die da hingelegt wird, und das Paket soll installiert sein. Und hier machen wir dann dieses Notify Restart und dann gibt es hier diesen Händler, der eben dafür sorgt, dass das restartet wird, auch wenn sich die Datei verändert. Und die Ausgabe von so einem Run sieht dann so aus. Ja, es wird also das Paket installiert. In dem Fall war es jetzt schon da. Dann wurde die Config hingelegt, die hat sich verändert, dann wurde der Dienst neu gestartet. Der Dienst lief schon, aber er wurde neu gestartet. So. Genau, wesentliche Unterschiede zwischen den beiden, Push versus Pull. Also bei Puppet holt sich der Server die Konfiguration von einem zentralen System, bei Ansible wird sie vom zentralen System gepusht. Dadurch habe ich auch die Möglichkeit, von diesem zentralen System aus zu steuern, in welcher Reihenfolge meine Systeme konfiguriert werden, dass ich zum Beispiel den Datenbankserver erst einrichte und dann erst das Frontend, das die Datenbank benutzen will. Umgekehrt bei Puppet kann ich das so erstmal nicht. Es gibt eben kommerzielle Erweiterungen, die das dann ermöglichen. Bei Puppet muss ich eine Software installieren, die dann mit Root-Rechten läuft und irgendwas macht. Bei Ansible muss ich per SSH root werden können, möglichst automatisiert, weil ich will ja nicht die ständig Passwörter eingeben und also braucht zumindest irgendwelche Agents oder so. Man hat also in beiden Fällen irgendwie einen zentralen Point of Failure letztlich, über den man sich Gedanken machen muss. Es ist bei jedem dieser Konfigurationsmanagementsysteme natürlich so, dass ich irgendwie alles, was auch insbesondere geheim ist, an einem Ort abgelegt habe und dieser Ort ist dann sehr gefährdet oder sehr interessant, sage ich mal. Also wer auch immer was von mir bei mir einbrechen will, das wäre ein guter Punkt, um es zu versuchen. Von daher ist auch der Punkt mit, wie viel davon kann man eigentlich mit meinem Laptop, der jetzt hier so steht, machen, auch immer eine gute Überlegung, mal drüber nachzudenken. Genau, was kann man jetzt machen, wenn man das hat? Also zum einen die große Serverfarm, ist das alles einheitlich, haben alle paar hundert Server, die ich so habe, die gleichen Einstellungen, gibt es da nicht irgendwie zwei, drei, die irgendwie anders konfiguriert sind und irgendwas ganz anders machen. Skalierbarkeit, wie schnell kriege ich eine neue Instanz von irgendwas, von einer Datenbank zum Beispiel, wenn ich sehe, dass mein Datenbankcluster zu klein ist und braucht einen neuen MySQL Slave oder so, wie schnell kriege ich da einen neuen hoch? Ist das eine Frage von Minuten oder eine Frage von Tagen? Ich habe auch meinen eigenen V-Server damit konfiguriert, aber das ist natürlich dann so eine Frage vom Aufwand, wenn man das sozusagen ist vielleicht nicht das ideale Beispiel zum Einstieg. Bietet mir aber den Vorteil, dass ich jetzt dann, naja jetzt nicht, aber als ich vor einem halben Jahr dann abgewechselt habe von Ubuntu 14 auf Ubuntu 16, ich habe das dann halt anhand der Puppet-Konfiguration einfach nochmal neu installiert. Insbesondere kann ich dadurch einfacher zwischen zwei Hostern wechseln, muss nicht über Jahre hinweg Upgrades machen, hoffen, dass nichts kaputt geht. Wenn ich ein Distributions-Upgrade mache, könnte ich es umgekehrt auch so machen. Ich installiere erst nochmal ein altes System, also nach der alten Config ein Testsystem, lasse dort das Distributions-Upgrade durchlaufen und sehe dann, ob das mehr oder weniger gut geht. Immer noch nicht ganz perfekt, weil mir fehlen ja meine Daten. Genau, ich hatte auch erwähnt, .files Repository, dafür ist es auch möglich, denn das muss ja nicht als Root laufen, also ich kann Puppet auch oder auch Ansible als lokaler Benutzer laufen lassen und kann dann zum Beispiel sicherstellen, dass eben das, was in meinen Dateien, die ich irgendwie auf GitHub liegen habe, korrekt in meinem System installiert ist. Es gibt auch andere Ansätze dafür, aber was man ja meistens will, ist, man will irgendwie ganz viele Dateien irgendwo hin symlinken, weil man nicht unbedingt das Home im Git Repository hat, sondern man hat die in einem Unterverzeichnis und dann muss das irgendwie alles da rein verlinkt werden. Und da jetzt Bash-Skripte schreiben, die dann auch mehrfach ausgeführt werden können und nicht irgendwie Fehler werfen, wenn da ein Link ist, der aber zum falschen Ziel zeigt, das ist halt, muss man halt auch alles machen. Man hat dann auch einfache Möglichkeiten zu unterscheiden, zum Beispiel nach Distributionen oder ob ich jetzt auf einem Linux oder auf einem Mac bin. Je nachdem hat man vielleicht unterschiedliche Einstellungen. Ich meine, sowas wie die Bash-RC, da kann man noch innerhalb der Bash-RC vielleicht die Unterscheidung treffen. Aber ob jetzt in meiner globalen Git-Config meine dienstliche oder meine private E-Mail-Adresse drinsteht, das ist dann schon wieder schwieriger zu handeln. Aber genau solche Unterscheidungen anhand von Rechnernamen oder sowas kann eben Config-Management auch sehr einfach lösen. Was wir auch machen, ist Continuous Integration und Delivery. Da kann man das auch ganz gut anwenden. Wir haben also unseren Entwickler mit seinem Laptop, der seine Änderung auf GitHub pusht. Das triggert dann ein Build in unserem Jenkins. Da kommt ein Debian-Paket raus, das schmeißen wir in unser Apply-Repository und von da aus installieren wir es auf unseren Server. Den managen wir mit Puppet, was wir in unserem internen GitLab tracken. Und wenn jetzt der Entwickler oder auch der Admin sich so eine VirtualBox Vagrant VM auf seinem Laptop installiert, kann er mit dem Puppet-Code und mit dem Debian-Paket aus unserem Repository eben eine Maschine bauen, die genauso aussieht wie die Produktivmaschine. Dann kann zum einen der Entwickler testen, was passiert, wenn ich jetzt gewisse Einstellungen ändere. Es kann aber auch der Admin testen, was passiert, wenn ich gewisse Dinge ändere, wenn ich Pakete neu installiere oder irgendwas an der Config verändere, kommt da das gewünschte Ergebnis raus. Jetzt haben wir natürlich, habe ich anfangs gesagt, mehr oder weniger von den meisten Dingen immer zwei, ein Testsystem und ein Produktivsystem. Das heißt, daneben liegt noch eine zweite Maschine, die dann eben die Produktivmaschine ist, die ebenfalls von Puppet gemanagt wird, aber die hat ihr eigenes Apply-Repository und da ist dann ein manueller Schritt dazwischen, wenn der Entwickler sozusagen, also im ersten Workflow passiert das alles vollautomatisch vom Git-Push bis zur Installation auf dem System. Das dauert halt ein bisschen, aber das passiert. Und dann kann man halt sehen, hat das jetzt alles geklappt, funktioniert das alles, ist die neue Version in Ordnung. Und wenn das so ist, kann man eben, und teilweise ist es tatsächlich einfach nur ein Mausklick, das Ganze auch in die Produktivumgebung installieren. Ja, Infrastruktur als Code. Ja, eben schon mehrmals angedeutet, wir haben diese Ansible Playbooks oder Puppet Manifeste, die eben eine Art Programmiersprache sind, die sich anbieten, in Versionskontrolle zu halten. Und da sind wir so ein bisschen an dem Punkt, wo man agile Systemadministration betreiben kann. Ja, also wir haben Systemadministration plötzlich mit Methoden der Softwareentwicklung. Wir machen Git-Commits, man kann da Pull-Requests machen, und Code-Reviews, wenn also irgendwie neue Mitarbeiter dazukommen, die erstmal ausprobieren wollen oder sollen. Oder auch wenn man grundsätzlich irgendwie so ein Vier-Augen-Prinzip verfolgen will, jede Anwendung, die jemand, jede Änderung, die jemand macht, soll jemand anders einmal drüber gucken. Man kann Tickets machen. Man kann diesen Code auch testen. Macht er wirklich das, was er soll, automatisiert? Ja. Gibt es, glaube ich, auch noch einen Vortrag heute zu. Wo man eben sicherstellt, dass der Code, den ich verwende, um meine Infrastruktur zu verändern, auch wirklich die Änderung hervorruft, die ich will. Ja, es gibt dann verschiedene Sachen, was man untersuchen kann, aber bevor das irgendwie auf 100 Servern gleichzeitig passiert, will ich vielleicht wissen, was passiert, wenn ich es anwende. Dann kommt man an den Punkt, wo die Grenzen zwischen Entwicklung und Betrieb sich annähern oder kleiner werden, diese Grenzen. Man nennt das dann so neudeutsch DevOps. DevOps heißt vor allem, dass die Entwickler und Administratoren gemeinsam arbeiten und gemeinsam an diesen Dingen arbeiten und sie das auch gemeinsam angucken. Bei uns heißt das auch, dass die Entwickler viel an dem Puppet-Code selber machen für ihre jeweiligen Anwendungen. Aber wenn wir jetzt Infrastruktur wie Software-Code behandeln, dann hat man das gleiche Problem, das man bei jedem anderen Softwarecode auch hat. Man hat dann technische Schulden, das heißt über die Zeit muss das gewartet werden, muss nachgebessert werden, immer wieder kommt ein neues Feature hinzu, plötzlich hat man Probleme mit Sachen, die man vor 3 Jahren geschrieben hat. Aber auch da gibt es ja dann wieder mehr oder weniger bekannte und umgesetzte Ansätze aus der Softwareentwicklung, also gerade Testsuiten sind da sehr hilfreich. Ich habe eben gesagt, man kann Testsuiten nutzen, um sicherzugehen, dass die Änderung, die man jetzt macht, genau die Auswirkung hat, die man sich vorstellt. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn da nicht nur der Code, den ich geschrieben habe, vorkommt, sondern auch der Code, den mein Kollege geschrieben hat, vielleicht auch der andere Kollege, der schon nicht mehr da ist, der das vor 3 Jahren geschrieben hat. Und das soll ja alles immer noch funktionieren und nicht irgendwie kaputt gehen, nur weil ich eine Zeile in der NTP-Config ändern will. Wenn man damit jetzt starten will, was sollte man zuerst tun? Immer Dinge, die man kennt, automatisieren. Also Dinge, die man manuell schon vielfach gemacht hat. Dienste, die man häufig konfiguriert hat, als erstes automatisieren. Denn man will ja erstmal lernen, wie funktioniert diese Automatisierung. Das ist immer gut, wenn man sozusagen nachvollziehen kann, was ist das Ergebnis, was muss genau passieren und wie setze ich das jetzt um in Ansible oder in Puppet oder Chef oder keine Ahnung. Sehr praktisch ist auch häufige Aufgaben, sowas wie und unangenehme Aufgaben, also Fleißaufgaben zu automatisieren. Ja? Also gerade zum Beispiel die NTP überall, NTP-Config überall Gleichheiten ist jetzt was, wo man nicht unbedingt, was vielleicht nicht unbedingt so viel Spaß macht. Ja? Es gibt ja auch interessantere Sachen, mit denen man sich beschäftigen will. Irgendwie neueste Version von irgendwas installieren und gucken, ob es läuft. Gerade bei solchen Sachen nicht unbedingt Dinge neu erfinden. Ja? Also das ist das Problem an dem Puppet-Code, den ich vorhin gezeigt habe. Das macht keinen Sinn, dass da jeder von meiner Folie kopiert, wie ich es gemacht habe, weil es gibt bessere Lösungen. Deshalb besser, weil, naja, ich habe gesagt, das Paket heißt NTP und der Service heißt auch NTP. Das stimmt auf Debian-Systemen, stimmt auf SLES und Red Hat und so nicht mehr. Bei Apache ist es ähnlich. Und es gibt eben Module, die das alles schon wissen, die genau wissen, auf welchem Betriebssystem heißt dieses Paket wie. Wo muss die Config-Datei hin, damit der die findet? Wo ich auch die Einstellmöglichkeiten für mein Template sehr viel umfangreicher sehe. Also ich habe jetzt gesagt, ich habe da so ein Template und dann kommen da irgendwie die Server rein. Wie man das macht, darauf bin ich ja nicht eingegangen. Aber sozusagen auch diese Möglichkeiten, was kann ich da jetzt eigentlich für Einstellungen vornehmen? Da gibt es eben sehr gute Lösungen. So heißt in beiden Fällen bei Ansible und Puppet Module, mit denen man das machen kann. Ja, also Beispiele, womit man anfangen kann, zum Beispiel eben diese NTP-Geschichten, aber auch Accounts bzw. SSH-Keys und oder je nachdem, wie man das jetzt genau macht, kann man damit sehr gut einrichten. Auch das ist ja so ein bisschen eine Fleißaufgabe. Neuen Account für Mitarbeiter, wenn man individualisierte Accounts auf jedem System hat und man hat irgendwie 300, bis das alles eingerichtet ist, vergeht ein Tag oder mehr. Während so eine Zeile hinzufügen, irgendwie neuer Benutzer mit Name X und SSH-Key Y, geht relativ schnell. Und je nachdem, bei Puppet in der Regel eine halbe Stunde später hat der Zugriff auf alle Systeme. Gilt auch andersrum, wenn der geht, kann ich sagen, gut, den Benutzer-Account auf allen Systemen rausschmeißen. Oder den SSH-Key. Monitoring, Metriken, ja, dass alle meine Server automatisch ihre Sachen alle in meine Grafana-Datenbank schicken, InfluxDB schicken, damit ich sie im Grafana angucken kann. Oder Logging, dass alles zu meinem zentralen Log-Server geht und ich mich eben nicht mehr auf den 300 Diensten Servern einloggen muss, um alles zu überprüfen. SSH, Firewall, dass die vernünftig, richtig, sinnvoll konfiguriert sind, ist auch sinnvoll, das frühzeitig zu bedenken. Umgekehrt, erstmal mit kleineren Sachen anfangen, aber nicht nur Teile machen. Ja, also es ist zum Beispiel ganz ungünstig, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich installiere irgendwas automatisiert, aber um es dann zu konfigurieren, logge ich mich halt doch noch auf dem System ein. Das funktioniert beim ersten Server und vielleicht noch beim zweiten, aber irgendwann erreiche ich den Punkt, wo ich nicht mehr dran denke, dass, ja, der richtet mir da zwar irgendeinen Dienst ein, aber ich muss mich nochmal einloggen, um auch einzustellen, dass der Dienst irgendwie nicht mehr auf öffentlichen Ports lauscht und nicht mehr erreichbar ist von außen und solche Sachen. Ja, also eine MongoDB installieren und nicht drüber nachdenken, dass ich den nur auf Localhost binden will oder so, weil das mache ich immer per Hand, das wäre so ein typischer Fall. Dann habe ich eben gesagt, SSH und Firewall ist eine ganz praktische Sache zum Automatisieren. Das ist aber auch gefährlich, da kann man sich aussperren. Ja, wenn man da was falsch macht und nicht bedenkt, dass man irgendwie den SSH-Daemon auf einen anderen Port gelegt hat und in der Firewall dann aber 22 öffnet oder so, dann blöd. Auch gefährlich ist das automatisierte Einspielen von Backups. Ja, man denkt vielleicht so, ja, ich will jetzt einen neuen Server aufsetzen, dann muss halt das Tool installiert werden und dann brauche ich eine leere Datenbank, damit das Tool auch funktioniert. Das klingt erstmal sehr verlockend. Das Problem ist, bin ich wirklich sicher, dass dieses Datenbank-Einspielen mir nichts kaputt macht, wenn da schon Daten drin sind? Ja, das sollte also nur dann ausgeführt werden, wenn die Datenbank leer ist. Das kann ich irgendwie mit MySQL-Parametern irgendwie abfragen, aber bin ich wirklich sicher, dass es keine Situation gibt, in der nicht meine Abfrage irgendwie sagt, Datenbank ist leer, in Wahrheit ist aber was drin. Und sei es sowas Blödes, weil ich habe den Namen der Datenbank geändert. Noch schlimmer ist, wenn man das in irgendeine Datei auslagert. Ja? Also Datenbank-Dump nur einspielen, wenn in der Datei, wenn Datei XY nicht vorhanden ist und mein Skript, das den Dump einspielt, legt diese Datei an. Wehe, das geht schief oder jemand benennt die Datei versehentlich um. Entweder auf dem System oder im Config-Management, da können böse Dinge passieren. Also da sollte man vorsichtig sein. Die Mal-Schnell-Falle ist auch so ein typisches Problem, dass man eben mal schnell die Automatisierung ausschaltet und eine Einstellung ändert, weil ich will ja irgendwie, keine Ahnung, zum Sport oder so und morgen dann in aller Ruhe, dann ziehen wir das nach und dann schalten wir das überall wieder ein und so. Das geht auch meistens schief, weil in den meisten von diesen Fällen, ich habe das anfangs gesagt, Puppet, es ist eine partielle Beschreibung, das heißt, ich habe immer nur Teile der Konfiguration beschrieben und wenn ich hier bei meinem Schnellbar was machen, irgendwas anders mache, als das mein Config-Management-Tool macht, dann kann ich in Probleme laufen. Ja? Also ich habe gesagt, man soll Module nehmen, die es gibt. Es gibt zum Beispiel ein sehr gutes Apache-Modul von Puppet, das auch von der Firma ist, von Puppet. Das hat eben dann so seine Standardeinstellung. Die Standardeinstellung ist gleich, egal auf welcher Distribution. Das ist dann nicht unbedingt die Standardeinstellung von der Distribution. Wenn ich also das Ding von Hand installiere, dann kriege ich die Standardeinstellung der Distribution, alles funktioniert, alles prima, super. Dann schreibe ich in mein Config-Management-Tool, ja, das soll installiert sein und dann funktioniert es ja von alleine, habe ich ja gesehen. Wenn ich das dann irgendwann reproduzieren will, geht es nicht mehr, weil dann ist irgendwie die Config-Datei anders. Ja, es ist eklig. Also die Idee dahinter ist, dass man sozusagen aus der Sicht von Puppet macht es deshalb Sinn, weil es egal ist, welches Betriebssystem ich nutzen will. Ja. Wenn man nur eins hat, dann führt es natürlich dazu, dass es sozusagen nicht mehr mit dem übereinstimmt, was die Distribution als Default macht. Und dann ist immer die Frage, wer hat jetzt recht? Das ist, ja. Also was ist, wenn ich die Konfiguration von Hand geändert habe, wie komme ich da wieder zurück? Also wenn es zum Beispiel jetzt eine Config-Datei ist, die ich in meinem Management-Tool beschrieben habe, dann wird im nächsten Lauf der Zustand hergestellt, den ich beschrieben habe. Problem ist natürlich, wenn ich jetzt irgendeine Config verändere, die ich nicht manage, dann passiert das halt nicht. Ja? Aber das sozusagen muss man dann in Kauf nehmen, deswegen ist immer die Frage, wo man die Grenze zieht. Ja, also ich habe gesagt, man sollte nicht unbedingt den Dienst installieren und die Config von Hand machen. Es ist halt auch die Frage, installiere ich nur Teile meines Systems mit dem Config-Management-Tool oder mache ich alles? Die Grenze, würde ich sagen, ist da, wo ich irgendwie Sachen, also sowas wie, ich manage mein NTP und mein SSH und meine Accounts, das macht noch Sinn. Aber wenn ich sage, gut, die Datenbanken, die mache ich mit Config-Management und die Webserver von Hand, das erscheint mir dann irgendwie gefährlich, aber das ist letztlich Geschmackssache, ja. Ja, also die Frage, wenn ich neu anfange und dann Dinge benutze, die es schon gibt, die eventuell kompliziert sind, aufwendig, ist es nicht besser, erstmal kleine Sachen selber zu machen? Grundsätzlich ja. Also zum Experimentieren macht es durchaus Sinn, mal so NTP durchzuspielen, aber um es dann wirklich produktiv einzusetzen, gibt es eben in der Regel bessere Ansätze. Ich meine, das ist das Gleiche wie bei jeder Programmiersprache. Man lernt erstmal Hello World, man lernt erstmal, wie mache ich meine Sorting-Algorithms, aber das würde man niemals selber implementieren, weil die Standardbibliotheken können es besser. Großes Problem, Geheimnisse. Ich habe eben schon gesagt, der Puppet-Server oder der Ansible-Server, von dem ich aus mein Ansible laufen lasse, ist halt so ein bisschen ein Einfallstor. Ich habe da Muster vielleicht unter Umständen SSH und SSL-Keys liegen haben, Passwörter, API-Zugangsdaten. Sollte man vorsichtig sein, die unverschlüsselt in Git-Repositories einzuchecken, auch wenn die Git-Repositories nicht öffentlich sind, weil sie liegen ja dann zumindest auf den Laptops der Entwicklern, die auf Konferenzen irgendwo rumstehen und so. sollte man sich also Gedanken machen. Es gibt dafür Ansätze, Verschlüsselung, auch Lösungen, das Ganze komplett zu trennen, in andere Dienste aufsplitten. Würde hier jetzt aber den Rahmen sprengen. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, muss es sehr, also sollte man darauf sich bewusst sein. Und das Ganze geht auch nicht unbedingt von heute auf morgen. Ja, also das ist sehr aufwendig. Da gibt es diesen wunderschönen XKCD. It'll save time in the long run. Also wie gesagt, eine Änderung zu verändern, eine Zeile in einer Config-Datei auf einem Server ändern, wird aufwendig. Wenn ich aber will, dass diese Änderung auf 300 Maschinen durchgeführt wird, dann ist es den Aufwand auch letztlich wieder wert. Ja, so ein paar Probleme, die uns begegnet sind. Zunächst mal, wir sind alle Menschen und da gibt es immer Angst vor, oder nicht immer, aber an vielen Stellen immer so ein bisschen Angst vor neuen Sachen, neues Ausprobieren. Das alte hat doch seit 10 Jahren wunderbar funktioniert und ich habe das doch schon immer nach dieser Installationsanleitung installiert. Man muss also vorsichtig sein, dass man da auch jeden mitnimmt und dass jeder auch versteht, warum das sinnvoll ist. Es gibt ganz unterschiedliche Ängste dann unter Umständen auch. Also der Entwickler, der sagt, boah, ich will nicht, dass irgendwie das Testsystem, an dem ich rumexperimentiere, sich einfach von alleine ändert, nur weil ihr meint, ihr müsst irgendwie die NTP-Config anfassen und plötzlich geht nichts mehr. Ich weiß nie, was morgen der Fall ist, wenn ich heute Abend ins Bett gehe, ob mein Dienst noch kompatibel ist. Oder auch, also jetzt über Automatisierung reden, das ist ja noch viel zu früh. Wir brauchen doch noch irgendwie ein paar Monate, bis das Projekt zu Ende ist und früher als eine Woche vor Projektende können wir das doch nicht automatisieren. Vorher wissen wir gar nicht, wo die Config-Datei liegt, was drinstehen muss oder so und welches Format eigentlich das Sinnvollste ist. Halte ich für einen sehr gefährlichen Ansatz. Also ich würde immer sagen, die Infrastruktur ist Teil der Software. Deswegen macht es auch durchaus Sinn, das gemeinsam zu entwickeln. Das heißt ja nicht, dass man alles nochmal über den Haufen werfen kann. Was der Entwickler ja wahrscheinlich auch tun muss, wenn er das Format der Config-Datei ändert. Auf der anderen Seite Administratoren, die sich häufig nicht als Entwickler sehen und dann sagen, ja, also GitHub, um Gottes Willen, das kann ich nicht, das will ich nicht, das ist mir alles viel zu kompliziert. Ich habe mal irgendwann CVS gelernt, aber schon SVN ist komisch. Git ist nicht trivial. Ja. Andere Angst sozusagen, gut, das ist jetzt Programmieren, das kann ich doch gar nicht. Also diesen Code jetzt hier auf GitHub zu veröffentlichen, weil ich meine, es ist ja vielleicht nicht alles geheim, was man macht. Also manche Teile kann man ja vielleicht auch weitergeben, sozusagen die Installation meiner Spezialanwendung. Das will ich vielleicht, dass jemand anders das auch installieren kann. Deswegen veröffentliche ich meinen Puppet-Code dafür. Da steht dann halt nicht drin, wie ich die Passwörter erzeuge und wo die SSL-Keys landen. Aber zumindest, dass da irgendwie ein Tomcat irgendwas reingeschmissen wird oder so, das kann man ja veröffentlichen. Aber dann so die Angst, ja, ich kann das nicht. Das wäre peinlich, wenn das jemand sieht. Oder noch schlimmer, das wäre gefährlich, wenn das jemand sieht, weil dann weiß er ja, wie er uns angreifen kann. Ja, dann weiß jeder genau, wie haben wir unser System konfiguriert und dann sind wir hochgradig angreifbar. Das sehen übrigens nur so als Randbemerkung, die UK Data Services heißen sie, glaube ich, nicht so. Das ist irgendwie so die Behörde, die für die Regierung die meisten Systeme macht. Die haben ihre gesamte Puppet-Konfiguration auf GitHub. Natürlich ohne die Geheimnisse, die haben sie nicht veröffentlicht, aber die haben ihren gesamten Puppet-Code auf GitHub. Genau, die letzte Angst, die es so ein bisschen dann häufig gibt, ist, wenn wir jetzt irgendwie alles durchautomatisieren, dann bin ich irgendwann überflüssig. Nicht? Also dieser Comic, wir machen Produktionssysteme automatisch mit Maven. Unsere Codequalität wird mit SonarQube geprüft, dann machen wir noch Integrationstests automatisch und mit Puppet und Rundeck wird das alles automatisch eingerichtet, konfiguriert und so weiter. Stellt sich raus, man braucht trotzdem noch Leute, die dann tatsächlich guten Code schreiben, weil das geht irgendwie nicht von alleine. Und genau das Gleiche habe ich auch, wenn ich Automatisierungscode schreibe. Ich habe vorhin gesagt, ja, man handelt sich da auch wieder technische Schulden ein. Das heißt, ich habe irgendwie Sachen, die überarbeitet werden müssen, regelmäßig angefasst werden müssen nach 2, 3, 4 Jahren und vielleicht auch schon nach 3 Wochen. die Arbeit wird nicht weniger dadurch. Ich finde, sie wird interessanter, man hat neue Probleme natürlich, aber diese machen unter Umständen mehr Spaß, als anhand einer Wiki-Anleitung NTP zu installieren. Gut, wozu das Ganze? Also ich kann eben sozusagen mein Setup vollständig aus einer Beschreibung, die den Code vorlegt, wieder hersetzen. Ich kann neue Instanzen aufsetzen. Und da muss ich jetzt nicht auf den einen Kollegen warten, der weiß, wie das geht, der der Einzige bei uns im Team ist, der jemals SSL-Chiffren konfiguriert hat und der weiß, was heute der aktuellste Stand ist. Aber der ist leider gerade krank und deswegen müssen wir jetzt 4 Wochen warten, bevor wir einen neuen Webserver kriegen. Wie gesagt, Uni-Bibliothek, für uns ist auch aus wissenschaftlicher Sicht gibt es da auch so ein paar Punkte. Ich habe eben durch diese Beschreibung mit Config Management, auch wenn sie nicht vollständig ist, zumindest irgendwie beschrieben, wie ist der Zustand des Systems, auf dem irgendeine Anwendung irgendwas mit meinen Forschungsdaten gemacht hat, wo jetzt irgendein Ergebnis rausgekommen ist. Dadurch kann ich das System reproduzieren, mit dem ich meine Forschungsergebnisse erzeugt habe. Ist ja vielleicht nicht auch unwichtig. Man nennt das dann Provenienz, also dass ich weiß, was wurde da verwendet, um diese Ergebnisse zu erzeugen. Je nachdem, was man damit macht, ist es unter Umständen relevant, welche Version der glibc ich da verwendet habe. Vielleicht ist es auch egal. Das muss man dann halt sehen und entsprechend auch erfassen. Man kann auch die Versionsnummern komplett erfassen. Statt nur sagen, das Paket soll installiert sein, kann ich auch sagen, es soll in Versionnummer sowieso installiert sein. Dann muss ich natürlich aufpassen, dass ich auch in 3 Jahren noch in der Lage bin, genau diese Pakete zu installieren, weil spätestens wenn die Distribution EOL erreicht, gibt es die App-Repositories dazu nicht mehr. Die muss ich also selber kopieren und duplizieren. Macht aber vielleicht sowieso Sinn, weil vielleicht ist das Internet irgendwann mal kaputt und ich brauche einen neuen Server. Umgekehrt, Bequemlichkeit. Zuständigkeiten können jetzt aufgeteilt werden. Ja, also es muss sich nicht mehr der Entwickler, der ein Testsystem kriegt, mit der NTP- und Firewall-Konfiguration rumschlagen, aber er kann eben selbst die Anwendung, für die er zuständig ist, verantwortlich ist, konfigurieren. Und dann auch wieder der Punkt mit den SSL-Chiffren, das muss nicht jeder genau wissen, wie es geht, sondern das macht halt einer im Code und dann sagt jemand anders so, ich will jetzt meinen Webserver haben und dann wird das automatisch so konfiguriert, wie der Kollege, der davon Ahnung hat, das genau eingestellt ist. Eingestellt hat. Genau, denn es ist nicht trivial, weder die SSL-Chiffren noch die Firewall-Regeln, wenn sie komplizierter werden. Und Sicherheitssachen sind auch von Anfang an sinnvoll, wichtig und sollte man drüber nachdenken. Nicht erst, wenn da irgendwie Sachen von Nutzern oder so drauf liegen. Das Ganze ist eine ziemliche Anfangsinvestition. Man braucht Zeit, um sich einzuarbeiten. Gerade wenn man in eine Organisation kommt, die das schon lange einsetzt, die schon sehr viel eigenen Code hat, der über Jahre entstanden ist und dann auch noch mit einem Tool, mit dem man noch nie gearbeitet hat, braucht man sehr lange, bis man sich da eingearbeitet hat. Weil es ist ja eine Programmiersprache. Wenn ich als Java-Entwickler plötzlich von heute auf morgen in ein Python-Projekt einsteige, das schon seit 3 Jahren programmiert wird, mit was weiß ich wie viel 1000 Zeilen Code, wird es auch nicht von heute auf morgen. Aber es gibt eben auch positive Seiten. Also wir hatten auch so Fälle, dass unsere Forscher eben in 5 Minuten einen großen Workshop durchführen wollen. Leider gibt es da noch so einen blöden Bug, der aber im Staging-System schon repariert ist. Also haben wir auch eine halbe Stunde vor dem Workshop noch problemlos das deployen können, weil das hat die letzten 20 Male auch geklappt. Warum sollte es jetzt schief gehen? Ging auch nicht. Ja. So viel dazu. Vielen Dank. Ja.
Wie sieht es mit Vererbung aus, vor allen Dingen mit teilweiser Vererbung? Also ich mache Sachen, die für alle Maschinen gelten, sagen wir NTP, aber Benutzer sind schon nicht auf allen gleich.
Ja, also wie ist das mit Vererbung, Sachen, die zwischen Systemen einheitlich bzw. eben nicht einheitlich sind? Das ist dann sozusagen eine Frage, wie man diesen Code strukturiert. Da gibt es Best Practices, die einem dabei helfen, genau das eben umzusetzen. Also dass man eben genau diese Möglichkeiten hat zu sagen, auf bestimmten Maschinen sollen bestimmte Leute sein oder bestimmter Code wird auf allen Maschinen angewendet. Je nachdem, wie man das dann genau strukturiert, kann man eben sagen, also in Puppet gibt es das sogenannte Roles and Profiles Pattern, wo man dann sagt, jeder Webserver sieht so aus, jeder Datenbankserver sieht so aus, aber unabhängig davon kann ich an einer ganz anderen Stelle definieren, auf welcher Maschine, vielleicht per Hostname oder per Rechenzentrum oder wie auch immer, welcher Benutzer jetzt auf dieser Maschine ist und sich einloggen kann.
Ja. Es gibt jetzt mehrere Systeme, wie du da auch genannt hast. Mhm.
Ja, also wie ich gesagt habe, es gibt verschiedene Tools. Wie findet man jetzt das Richtige? Was sind die guten Kriterien? Kann ich so einfach nicht beantworten. Bei uns ist es tatsächlich so gewesen, es gab schon Leute, die Puppet eingesetzt haben. Es gab eine Puppet-Infrastruktur, die wir nachnutzen konnten, auch wenn wir nochmal neu von vorne angefangen haben. Puppet und auch Chef hat umgekehrt den Ruf, sehr kompliziert zu sein, sehr komplex geworden zu sein in den letzten 12 Jahren, was Ansible nachgesagt wird, nicht so zu sein. Wobei ich den Eindruck habe, dass es langsam in eine ähnliche Richtung geht. Weil man eben auch gewisse Features haben will. Ja, also genau diese Abhängigkeit wieder mit, schreibe ich da apt oder schreibe ich da package, das ist halt schon bequem, wenn ich da nicht apt oder yum unterscheiden muss. Es hängt dann auch ein bisschen vom Einsatzszenario ab, also diese Sache mit, im einen Fall muss ich einen Daemon installieren, im anderen Fall mache ich es per SSH. Kann sein, dass aus Sicherheitserwägung, eigene oder von Regulatoren, nur eine der beiden Lösungen in Frage kommt. Wenn ich einen Agent installieren muss, heißt das ja insbesondere, ich muss gucken, kann ich den überhaupt installieren, also auf Standard Ubuntu, Linux-Betriebssystemen ist das eigentlich kein Problem. Schwieriger sieht es aus, wenn ich von Netzwerkswitchen rede. Da wird man dann eher zu Ansible greifen.
Ja.
Ja, gibt es gute deutsche Literatur oder Online-Tutorials? Deutsch weiß ich tatsächlich nicht. Aber es gibt sehr viele Tutorials zu beidem auch. Ja. Teilweise auch von Leuten, die sich damit lange beschäftigen. Ja. Die Frage ist, wo ist sozusagen die Grenze zwischen, lohnt sich der Aufwand gegenüber, wie viele individuelle Maschinen habe ich, die alle voneinander unabhängig oder individuell konfiguriert werden müssen? Ist schwer zu sagen. Also es gibt natürlich, was ich auch sagte, immer die Möglichkeit zu sagen, okay, wir fangen zumindest mal mit gewissen grundlegenden Sachen an. Wenn das jetzt alles dieselben Webserver-Technologie, also wenn überall Apache oder zumindest Engines gleich ist, Nginx ist, dann kann man zumindest eben, wie gesagt, diese SSL-Geschichten, dass die Zertifikaten, Ketten und Chiffren und so weiter sinnvoll konfiguriert sind, machen. Wie man da jetzt den Handoff zwischen dem, der den eigentlichen individuellen Dienst konfiguriert und dem, der dann sozusagen das Grundsystem konfiguriert. Das muss man eben sehen und da kommt genau dieser Punkt mit diesem DevOps-Ansatz, dass man eben gemeinsam dran arbeitet. Da gibt es auch kein Patentrezept für, aber letztlich ist es genau das Problem, wer ist eigentlich dafür zuständig, was es so, wenn man es von Hand konfiguriert, ja auch schon gibt, wer kümmert sich drum, wenn irgendwas kaputt geht. Eine Frage haben wir noch, jetzt, der Herr hinten war, glaube ich, vorhin schon. Ja, du, genau. Wie sieht es um die Docker-Integration aus, insbesondere auch die Steuerung der Container? Kann man machen, wie weit es ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, da wird an vielen Stellen noch experimentiert. Auf beiden Seiten, also ich weiß, dass es in beiden Welten Ansätze gibt, die Container selbst auch aus Ansible bzw. Puppet Code eben zu bauen, beziehungsweise umgekehrt eben die Möglichkeit, irgendwie die Docker-Container zu managen. So flexibel wie ein Docker Compose oder so speziell dafür ausgelegte Distribution ist es meines Wissens aber nicht. Also wenn man das in großem Umfang macht, sind die wahrscheinlich der bessere Weg.
Dann Schon mal von meiner Seite herzlichen Dank. Vielleicht sagst du noch kurz, wo man dich vielleicht noch findet, für diejenigen, die noch die Fragen haben und vielleicht zu dem Vortrag wollen.
Ich habe keinen Stand, ich bin noch ein bisschen hier einfach unterwegs, aber zunächst mal vielleicht auch vor der Tür erstmal
direkt Fragen. Dann nochmal herzlichen Dank und...